Doppelsieg in Melbourne jedoch nicht für Red Bull. Die Rennanalyse vom Großen Preis von Australien heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel 1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch hier begrüßen zur Australien-Edition von Overtake. Wir haben den Großen Preis von Australien 2024 im Gepäck und wollen da natürlich drüber reden. Einiges gibt es zu besprechen und das ist nicht nur die frühe Startzeit. Gleich an meiner Seite natürlich aber einen komplett ausgeschlafenen Matti. Hallo Matti.
Hallo. Ausgeschlafen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das ist jetzt nicht auch bei dir ja so weit weg von der Wochenaufstehung, sage ich mal.
Ich habe meinen Wecker nicht ändern müssen, ich habe ihn nur einschalten müssen.
Ja, bei mir ging er ein bisschen früher, aber der Unterschied ist nicht so groß, aber für einen Sonntag war er sehr groß.
Oh ja, das stimmt allerdings, für einen Sonntag sehr groß. René müssen wir leider erneut entschuldigen, gab mal wieder terminliche Überschneidungen. Viel beschäftigter Mann, muss man erstmal zu fassen kriegen, liebe Leute, aber nächste Woche dann hoffentlich bei der regulären Ausgabe Overtake wieder am Start. Ja, Matti, wann ist der Wecker losgegangen heute?
Ich habe mal gestellt auf 4:30 Uhr.
4:30 Uhr, ja, sportlich. Ja. Ja, bei mir Viertelstunde später. Ich habe es wirklich eng getimed. Ich glaube, für die Vorberichterstattung hatten wenig Formel 1-Fans die Nerven.
War das auch nicht so spektakulär, weil ich habe gleich aufgedreht.
Hast du im Bett verfolgt oder bist du aufgestanden?
Nein, ich bin aufgestanden.
Ah ja,
ich muss dann schon zugeben, wenn ich die Möglichkeit habe, schaue ich es dann doch lieber auf Sky, also Servus.
Dann, natürlich. Ja. Ich habe mir gedacht, vielleicht war es iPad oder so. Es ist ja natürlich. Ich habe das Qualifying habe ich im Bett mit dem iPad geschaut.
Also. Ja, ich glaube, ich wäre auch eingeschlafen, wäre ich wie ihm im Bett gelegen.
Naja, aber ja. Zumindest auf jeden Fall wichtig, dass man rechtzeitig aufsteht, weil wir haben ja schon gleich am Anfang die Action gehabt eigentlich. Also Leute, die sich gedacht haben, naja, so eine Viertelstunde später werde ich auch nichts verpasst haben. Naja, da habt ihr dann doch euch gewundert, wer da auch in Führung ist. Noch gar nicht gesagt, Carlos Sainz gewinnt den Grand Prix nämlich in Australien vor Charles Leclerc und vor Lando Norris. Dem aufmerksamen Overtake-Hörer und Formel 1-Fans wird auffallen, dass Seriensieger Max Verstappen hier nicht am Podium stand. Das lag an einem sehr frühen Aus. Aufgrund von Bremsproblemen scheinen zugemacht zu haben, also gar nicht seit von Start an nicht wirklich funktioniert zu haben und dann auch noch schön in die Luft gegangen sind. Ganz reihum, bevor wir in die Detailanalyse gehen, der Ausfall von Max Verstappen natürlich für viele, würde man jetzt sagen, ach cool, jetzt haben wir ein spannendes Rennen erlebt. Matti, würdest du das unterschreiben?
Nein. Wenn man sich den Ferrari angeschaut hat, das über das Wochenende hinweg, die waren immer ganz vorne mit dabei. Ich glaube, in jedem freien Training war zumindest ein Ferrari auf Platz 1. Im Qualifying war man wirklich ganz, ganz stark dabei und knapp. Und man hat das jetzt eigentlich, man weiß ja bei Red Bull, zumindest Stand jetzt, immer noch nicht genau, was jetzt das Problem war bei der Bremse. Aber man hat da schon gesehen, dass der Max mal nicht in der Runde 1 die Sekunde hat, sondern es waren dann nur 0,3 oder sowas. Und dann ist der Carlos da eigentlich super, super vorbeigeschossen.
Wobei aber, das ja, natürlich auch schon, da hat er ja davor schon quasi die Bremsprobleme gehabt. Also ja, ich weiß nicht, ob es mit einem normalen Auto so einfach gewesen wäre für Carlos.
Ich weiß nicht, aber du siehst im Vergleich jetzt der Checo, der hat sich auch nicht so leicht an wie die letzten zwei Rennen. Also der ist ja jetzt auch, war nicht auf, ansatzweise auf Podiumskurs, also der Ferrari war schon da.
Das möchte ich nicht sagen. Ja, es wäre ein interessanter Kampf.
Ja, wenn der Max gewesen dabei geblieben wäre, wäre es wahrscheinlich ein super spannendes Rennen mal um Platz 1 gewesen. So, der Carlos hat das dominiert. Der Max war weg und der Carlos hat mal gleich schon die ganze Zeit gefunkt. Naja, wie schaut's aus? Da waren es, glaube ich, 2 Sekunden auf Platz 2 Vorsprung und mehr oder weniger, ja, der Reifen fühlt sich gut an, jetzt pusht er mal und war dann auf, weiß ich nicht, 9 Sekunden vorne. Also das war ja, der ist, da weggeflogen. Es war unspannend. Aber auch kann man auch da nichts sagen. Sie haben die Boxenstops hinbekommen bei Ferrari. Alles richtig gemacht. Ja. Super Wochenende.
Perfekt. Strategie, Boxenstopp, alles gut bei Ferrari. Carlos Sainz mit einer überragenden Performance.
Auch Fehler noch dabei. Dazu nach der OP.
Das auch noch dazu, ja. Das hat er nämlich auch schon gesagt, da kann man eigentlich gleich sagen. Er hat gleich im Schlussinterview mit Günther Steiner gesagt, ja, das Leben kann eine Achterbahn sein. Die News am Anfang der Saison, was natürlich sein Aus ist, der Lewis-Wechsel, dann das Podium in Bahrain, dann die OP, jetzt der Sieg in Melbourne. Es ist wild und es ist natürlich auch eine sehr beachtliche Leistung von Carlos und ist jetzt schon, glaubst du, ein bisschen bei Ferrari, denkt man da, naja, lasst man da vielleicht den falschen Fahrer gehen?
Naja, der Charles hat es im Qualifying ein bisschen, der hat einen Fehler im Qualifying gehabt, weil man sieht ja, man hat ja 1-2 geholt, einen Doppelsieg bei Ferrari, sonst wäre der Charles vielleicht ganz vorne gestanden. Man hat, glaube ich, nicht den Falschen gehen lassen. Die Frage ist, war der Transfer irgendwie wichtig, außer marketingtechnisch
gesehen? Du meinst, wird es Lewis besser machen als Carlos in dem Auto?
Das ist halt die Frage jetzt, weil offensichtlich funktioniert Carlos in dem Auto. Und wenn du sagst, dass Charles ja eigentlich der zukünftige Weltmeister ist und du siehst aber jetzt die Leistung auch von Carlos, also wir sind uns ja alle einig, dass Charles das Potenzial dazu hat, wenn du ihm das Auto gibst, aber wenn du jetzt siehst, dass der Carlos da eigentlich mithalten kann und in den Rennen, in denen er mitgefahren ist, jetzt besser abgeschnitten hat als der Charles, dann musst du dich halt hinterfragen, ob das die richtige Entscheidung war, dass du überhaupt an dieser Fahrerpaarung was änderst. Für Carlos, der zeigt allen, dass er es drauf hat und so wie er jetzt fährt, und ich nehme es stark an, dass er jetzt ja die besten Voraussetzungen für Vertragsverhandlungen bei anderen großen Teams hat. Es gibt eigentlich keinen Grund, dass er zum Beispiel nicht in einem Red Bull oder in einem Mercedes dann sitzt.
Absolut. Die heißeste Fahreraktie, würde ich sagen, für 2025. Und ich glaube auch, dass, wie du sagst, Red Bull und Mercedes, die ja einen theoretisch offenen Platz haben, eigentlich müssen sie nach Carlos gehen. Ist Mercedes natürlich, würde ich sagen, noch eine Spur dringender als Red Bull. Du kannst auch mit einem Checo nächstes Jahr in die Saison gehen, wenn du ein gutes Auto hast und Max sowieso Weltmeister werden kann. Aber ja, ich glaube, wenn du die bestmögliche Fahrerpaarung haben willst, würde keines der Teams an Carlos Sainz aktuell vorbeikommen. Schauen wir mal, wie es natürlich in der restlichen Saison gibt. Ich habe nur auch so schon immer den Vibe, ja, du sagst, ja, Charles hat natürlich den Fehler im Qualifying gemacht, konnte deswegen jetzt nicht so direkt vorne wegfahren oder angreifen gleich. Ja, aber Carlos hat ihn nicht gemacht und ich finde, ja, schauen wir mal. Ich möchte es natürlich jetzt nicht so zu früh nach 3 Rennen und 2, wo beide dabei waren, aber wenn du sagst, Charles ist ein möglicher Weltmeister, wenn du ihm das Auto hinstellst, ich sehe jetzt nicht, dass Carlos es schlechter machen würde.
Ich stelle dir vor, der Ferrari wäre jetzt gleich stark wie der Red Bull über das Jahr hinweg. Carlos hat jetzt jede Chance, stell dir das vor, der reißt das Ding und sie haben ihn eigentlich rausgehauen. So, wow. Also ja, wir sagen es eh schon die ganze Zeit, dass dieser Vertrag, das ist so unüblich, dass du das ein Jahr im Vorhinein machst. Ich bin mir sicher, wenn der Carlos, ja, du hättest in Carlos ja nie raushauen können, wenn du das erst im Sommer machst. Weißt du, was ich meine? Das hättest du ja nicht mit dir selber
im noch schlechter, ne? Vielleicht war es auch das schlechter rechtfertigen, ja klar. Das wäre natürlich ein Megaproblem gewesen, wenn Carlos so einen Start auch hinlegt und vielleicht in den nächsten Rennen diesen Trend fortsetzt, dann wäre das natürlich auch bei Fans untragbar gewesen natürlich. Ja. Da hast du abgestimmt, dass dementsprechend war es ein guter Zeitpunkt, wenn du unbedingt Lewis haben wolltest.
Ja, für Lewis, wenn man sich das anschaut, ja, alles richtig gemacht mit seiner Entscheidung, Mercedes zu verlassen, zu Ferrari zu gehen. Also, der Ferrari funktioniert.
Ja, ich meine, wenn du es schon ansprichst, Mercedes, Lewis Hamilton, auch nicht ins Ziel gekommen, genauso ausgeschieden wie Max Verstappen im recht frühen Bereich des Rennen, Runde 15, mit einem aktuell, wie es aussieht, einem Motorenproblem. Er konnte sich noch in einen der Notausgänge retten und dementsprechend auch kein richtiger Safety Car ausgelöst, alles gut gegangen, aber es ist natürlich ein bisschen ikonisch da zu sehen, Max Verstappen und Lewis Hamilton wieder bei den Ausfällen. Das ist so ein bisschen, das versprüht die beiden, egal wo sie sind, wenn sie zusammen auf dem Podium sind, wenn sie fighten auf der Strecke gerade oder wenn sie da bei den Ausfällen stehen. Das ist, führt halt einfach die Flashbacks für mich persönlich immer zur Saison 2021. Mhm. Und ja, das waren die einzigen zwei Fahrer dann auch, die es nicht ins Ziel geschafft haben. George, aber bei George Russell auch, aber er wird noch geführt in der letzten Runde. Ja. In der Jagd nach Fernando Alonso und in der Jagd auf Platz 2 kam es zu einem Unfall. George Russell ist in die Auslauf-Area gekommen, die Wand berührt und schlussendlich auf der Strecke zum Stillstand gekommen. Man könnte jetzt munkeln, es gibt auch jetzt zum Zeitpunkt der Untersuchung, der Aufnahme Untersuchungen gegen Fernando Alonso, ob denn da zu früh gebremst wurde. Er ist verdächtig langsam geworden, was eventuell zu dem Unfall führen hätte können. Wie siehst du das in der Situation?
Ja, man hat es jetzt am Schluss auch nicht mehr gescheit gesehen. Der dürft, ja, kurz, oder weiß ich nicht, er war einfach sehr komisch in dieser schnellen Kurve auf einmal sehr langsam. Und dann wieder schnell. Ich meine, die Telemetriedaten werden zeigen, das muss ja sehr leicht überprüfbar sein, ob er da langsamer geworden ist oder nicht. Jedenfalls hat den George das rausgebracht und dadurch ist er rausgerutscht und hatte den Unfall. Der Unfall schaut tatsächlich, glaube ich, schlimmer aus, als er jetzt war.
Das Ergebnis aber, auf jeden Fall, ja. So wie das Auto auf der Seite gestanden
ist. Ja, das Auto ist halt, das wirst du downhauen können und du wirst viel Geld verwenden müssen. Das wird ein Ja, ich glaube, da wird einfach alles gewechselt an dem Auto, weil, weiß ich nicht, wenn's, nachdem der auch schief gelegen ist, kann nicht förderlich gut auch für den Motor sein. Wenn man sagt, dass der Motor kaputt wird bei den Autos, wenn du über die Curbs fährst und dann drehst dich einmal wieder mit dem Auto, das kann nicht gesund für den Motor sein.
Ja, und natürlich musst du dann auch noch herausfinden, was denn bei Lewis Hamilton das Problem war. Also viel, viel zu tun auf jeden Fall für die Ingenieure bei Mercedes.
Wobei ich beim Lewis glaube, die hatten am Anfang der Saison Kühlungsprobleme beim Motor. Und das wird jetzt weiter sein. Wir hatten in Melbourne war es 30 Grad wieder. Wir hatten zwei Wüstenrennen, jetzt Melbourne. Und ich glaube, die kriegen das mit der Lüftung nicht in den Griff.
Ja, aber es ist dann seltsam, dass George es nicht hatte.
Ja, ich hatte aber auch das Gefühl, dass der George auf der Geraden ein schnelleres Setup hatte als der Lewis. Weil, warum auch immer, beim Lewis dürfte das Auto hoppeln wieder. Und ich glaube, Mercedes weiß selber nicht warum und deswegen haben die ein anderes Setup wieder gewählt. Vielleicht war das Setup, was der George hatte, für die Motorkühlung angenehmer, weil er auch schneller auf der Geraden war. Keine Ahnung.
Aber glaubst du, beim Lewis wird man noch die KB-Unit tauschen müssen, damit da auch wieder bisschen was reinkommt? Die kein Bock-Unit, so wie er wirkt aktuell.
Naja, ich verstehe es ein bisschen. Ich meine, sind wir uns ehrlich, das Auto schaut fast schlechter aus als vor 2 Jahren im Moment. Also man fährt ja vorne also einfach gar nicht mit. Auch der George, ja eigentlich nur um Platz 6 gekämpft. Da ja, hätte man vielleicht das Konzept vom letzten Jahr weiterverfolgen sollen. Das hat besser am Schluss ausgesehen als das Konzept jetzt. Ich verstehe, aus anderer Sicht wieder, man ist halt da, wo alle anderen Teams vor 2 Jahren waren. Dass man dann hinterherfährt, ist eigentlich eh klar. Aber im Lewis geht halt dann einfach, glaube ich, die Geduld aus. Der hat auch einfach keinen Bock drauf, nach 2 Jahren jetzt, wo man ein falsches Konzept hatte, jetzt wieder von Null anfangen, wo die anderen so viel weiter sind. Ja.
Zumindest, wenn es nach dem Auto geht, schaut der Deal für Lewis Hamilton aktuell ganz gut aus. Wenn er nächstes Jahr in dem doch recht souverän wirkenden Ferrari sitzen kann. Du hast es angesprochen, ich wollte gleich, bevor wir zu den ebenfalls starken McLaren gehen, wir haben kurz geredet, Checo Perez nicht ganz warm geworden mit dem Red Bull, hat auch schon recht früh gefunkt, dass scheinbar, würde ich jetzt sagen, dass man mit dem Setup nicht ganz zufrieden war, dass die Reifen auch schnell abbaut haben. Am Anfang, finde ich, hat es noch gut ausgeschaut nach dem ersten Boxenstopp, also während dem zweiten Stint, da hat er ziemlich aufholen können. Ab dem dritten war es dann irgendwie schon wieder komplett vorbei. Jetzt Max natürlich mit dem Ausfall-Setup-Problem schon das ganze Wochenende eigentlich. Beim Qualifying hat Max in Q1 und Q2 auch nicht gut ausgesehen. Also das Auto, er hat es eigentlich souverän gemacht, aber bröckelt jetzt, nachdem wir dieses ganze persönliche Drama haben und jetzt haben wir wirklich, ich meine, das letzte DNF von Max ist 2 Jahre her, bröckelt so ein bisschen das perfekte Team? Gibt es da jetzt Angriffspunkte schon? Sie machen Fehler? Kann irgendwas, nein. Oder sagst du, es ist ein Ausrutscher?
Nein, ich glaube schon, dass Ferrari jetzt einen Schritt gemacht hat. Ich glaube, jetzt müssen wir mal abwarten. Ich meine, Red Bull bringt ja jetzt ihr eigentliches Auto für dieses Jahr in Japan. Weil sie jetzt bringen, zumindest hat es immer geheißen, in Japan bringen sie die Upgrades so, dass sie ja ohne Sidepods dann fahren. Und ich nehme an, da wird man schon einen großen Schritt wieder machen nach vorne. Also alles mal abwarten. Jetzt schauen wir mal, aber ich glaube nicht. Man wäre ja mit Max ja trotzdem vorne irgendwie dabei gewesen. Und auch der Checo ist ja eigentlich nur von Platz 6 weggestartet, weil er die Startstrafe bekommen hat von 3 Plätzen, die ich auch sehr, sehr hart fand. Für das, wo er angeblich was Nico Hülkenberg aufgehalten hat.
Genau,
ja. Fand ich auch überhart.
Aber auch ein Fehler, und ich finde, es ist seltsam, dass sich so an einem Wochenende beim
Team Fehler, wo so hätte viele
Fehler häufen. Ich weiß nicht, ich finde es nur sehr ungewohnt. Ja, bei Checo muss man noch sagen, man ist anders eher ein bisschen, da hat es ein bisschen, wenn jetzt nicht, weißt, wenn man kein Glück hat, kommt Pech dazu. Aber dann, ich weiß nicht, mich wundert es nur, weil, sage ich mal so, wenn das jetzt wirklich ein technischer Fehler war, wann war das letzte Mal, dass ein Red Bull wegen einem technischen Fehler ausgeschieden ist? Also das ist ja wirklich, also wahrscheinlich Australien, aber das sind so solche Sachen, die, weiß ich nicht, die verwundern mich dann schon, und es passiert jetzt einmal und ich bin gespannt, ob wir das jetzt vielleicht doch öfter beobachten können.
Na, ich bin gespannt, ich glaube aber nicht. Ich glaube, die werden weiterhin sehr dominant sein. Und in Japan werden sie zurückschlagen. Ich meine, das ist jetzt, wie lange fahren wir noch Honda? Dieses und nächstes Jahr?
Ja,
meines Wissens. Ja, da werden sie allein dafür werden schon wieder den Motor hochdrehen. Also ja, ich mache mir da keine Gedanken, dass in Japan irgendwie anders ausschaut. Ich hätte einfach nur gern mehr Spannung. Und das ist ja das, was uns ja um Platz 1 wieder gefehlt hat. Ist ja egal, wer vorne wegfährt, aber sie fahren weg. Das ist ein Problem, was wahrscheinlich auch im Checo jetzt nicht geholfen hat, was wir jetzt bei ganz vielen Fahrern auch gemerkt haben, dieses neue Konzept, was wir seit 2 Jahren haben, das Autokonzept, sollte dafür sein, dass die Fahrer hinterherfahren können. Und offensichtlich, ja, sie können jetzt hinterherfahren, 2 Runden lang, und danach ist der Reifen komplett für den Hugo. Der wird einfach überhitzt komplett, der Reifen. Und wir haben das bei vielen Fahrern gesehen, die reißen dann nach vorne ab. Und kriegen den Reifen nicht auf die richtige Temperatur nachher. Das ist halt blöd.
Ja, der Vorteil des Erstplatzierten, wenn du länger in der Clean Air, also in der sauberen Luft fahrt, der ist doch, zeichnet sich doch ab. Also das ist scheinbar schon merklich und natürlich auch dann zart für den Zweitplatzierten, wenn du nicht die ganze Zeit dann auch noch den Fahrer auf Platz 1 unter Druck setzen kannst und vielleicht dann eben dann noch auf Platz 3 jemanden im Nacken hast. Das ist immer, dann würde ich auch sagen, stimmt, ein merklicher Nachteil, und das ist natürlich zart. Es schadet dem Rennverlauf. Das war ja das eine Beispiel, wo man es auch wirklich mitbekommen hat in der Sky-Übertragung, Nico Hülkenberg gegen Alexander Albon. Nico musste sich da allein auf 2 Runden extrem einteilen, wann er angreift. Und ja, wenn man mehr Überholmanöver haben will, muss man auch mehr Überholversuche haben. Also das ist ja wie, wenn ich jetzt sage, ich möchte beim Fußball mehr Tore haben, aber wir reduzieren die Torschüsse. Das wird irgendwie nicht ganz hinhauen. Und da wirklich ist wahrscheinlich doch einige Überlegungen zu machen, dass man dieses Problem und den offensichtlichen Vorteil eines normalen Windschatten, auch sei jetzt ohne, mit oder ohne DRS, dass man den da doch attraktiver macht für die Fahrer, dass man da ein bisschen hinten nachfahren kann.
Ja.
Aber ein bisschen gekämpft und natürlich auch Probleme mit Dirty, höchstwahrscheinlich hatte McLaren an diesem Rennsonntag Platz 3 für Lando Norris, Platz 4 für Oscar Piastri. Auf dem Papier sehr stark, war da mehr möglich, war Charles Leclerc auf Platz 2 zumindest in Schlagdistanz?
Puh, eher schwierig, habe ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht, aber ich glaube ernsthaft nicht. Ich glaube, der McLaren ist einfach zu langsam auf den Geraden und auf diesen, auf den Highspeed-Kurven. Da sind sie einfach, da fehlt ihnen was, da fehlt ihnen der Speed und ich glaube, wenn spätestens der Ferrari das DRS aufmacht und im DRS-Fenster ist, fährt er da einfach vorbei. Da sind die einfach ganz stark auf der Geraden, der Ferrari und der McLaren. Ich glaube, dass die nicht ernsthaft in Gefahr waren.
Da muss man halt auch sagen, es war ein Nachteil dafür, dass wir eigentlich Ferrari und McLaren, also dahinter war ja niemand in diesem Spitzenfeld, sage ich mal, in diesem Top 4. Dadurch, dass du da zwei Teamkollegen hast und irgendwie dann auch noch so eine Aufteilung gehabt hast, es gab kaum, trotzdem, obwohl sie dann zeitweise recht knapp waren, kaum Angriffe, habe ich das Gefühl gehabt. Es war irgendwie ständig ein parallel hin und her fahren und dann hat man immer ein bisschen bei dem Boxenstopp geschaut, dann verschiebt sich's ein bisschen. Aber hat sich da überhaupt wer auf der Strecke überholt?
Nein, von denen nicht. Ja, man hat nur
Lando hat Oscar
geholt. Aber ich glaube auch, dass den Fahrern bewusst war, wenn da mal kein Red Bull ist. Und ich meine, Oscar hatte schlussendlich dann nochmal 20 Sekunden Vorsprung auf Platz 5, also auf dem Checo. Dass man sich nicht ins Auto reinfährt. Und ich gehe stark davon aus, dass das bei Ferrari auch dann irgendwann der Plan war. Und vielleicht hat man es auch irgendwann mal durchkommuniziert. Das habe ich am Funk nicht, ich höre den ja nicht.
Na gut, man muss auch sagen, Charles war nie wirklich in Schlagdistanz zu Carlos.
Ja, nein, aber also vielleicht hat man auch einfach gesagt, dass man da vielleicht auch ruhig locker machen soll und dass sie 1-2 rüberfahren.
Ja, da bin ich. Ja, das, also da bin ich mir
sicher. Weil warum Doppelpodium riskieren? So viele Punkte fürs Team. Ja, stell dir vor, die fahren sich da gegenseitig rein.
Ich meine, Charles hat immer ein bisschen, sage ich mal, einen leidenden Blick, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der über Platz 2 jetzt gar nicht so happy war, weil eben dann waren, sag ich mal, war auch dieser Fehler im Qualifying vielleicht dabei und so weiter, aber der hat, ja, er sagt, er hat immer, wenn ein Fahrer sagt, ah, das ist toll fürs Team und sonst nicht viel, also nicht viel mehr sagt, dann glaube ich zu wissen, dass der Fahrer für sich persönlich ein anderes Ergebnis sich natürlich gewünscht hätte und dass die wahre Freude da dann nicht da ist. Ich glaube, der merkt das schon, dieses Duell mit Carlos Sainz ist, wenn und der Druck ist auch auf Seiten von Charles, dass er natürlich beweisen muss, dass er zu Recht im Ferrari bleibt. Und mir ist es vielleicht irgendwann von außen merken in den nächsten 3-4 Rennen, wenn wir das weiter beobachten, dass Carlos bessere Ergebnisse einfährt. Ich meine, Ferrari-Fans können ziemlich brutal sein, auch bei vermeintlichen Lieblingen. Das haben wir in der Vergangenheit gemerkt.
Nein. Ja, ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, wie du schon sagst, der Charles ist sehr ehrgeizig und der weiß selber, dass er seine Chance auf den Sieg im Qualifying weggeschmissen hat. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Ja, Lando auf 3, Oscar auf 4, McLaren kann auf jeden Fall vorne mitfahren, kann jetzt vielleicht nicht unbedingt Ferrari schlagen mit der aktuellen Version des Autos, aber dass die sich immer gerne auch mal weiterentwickeln können, haben wir letztes Jahr gesehen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall über einen 3-Jahres-Plan, einen 4-Jahres-Plan ist es erfreulich zu sehen bei McLaren. Die kamen ja, sage ich mal, auch aus ganz anderen Verhältnissen zurück und dementsprechend ja auch mit Zac Brown jetzt mal bis 2030 eine Vertragsverlängerung als Chef. Für dich auch verständlich und ein logischer Schritt, die Vertragsverlängerung?
Ja, ich meine, man sieht ja, dass das jetzt bergauf geht. McLaren ist jetzt eindeutig für mich Team Nummer 3. Jetzt haben sie es in 3 Rennen bewiesen, dass man vor Mercedes und vor Aston klar steht. Ja, und man definitiv näher vorne dran ist als die anderen Teams. Also ja, warum? Es gibt keinen Grund, nicht mit Zach zu verlängern.
Das stimmt. Solange niemand in sein Handy schaut, gibt es aktuell keine Gründe. Das war natürlich keine Unterstellung, dass Zach Brown irgendwas tut, Leute. Geil. Ich möchte ja nicht gleich irgendwelche erbosten Fans und oder Anwälte in den Nachrichten haben. Naja, Aston Martin, du hast es angesprochen, McLaren deutlich vor Aston Martin. Und Aston Martin war auch dieses Wochenende gefühlt, habe ich eher das Gefühl, dass sie jetzt so ein bisschen bei Mercedes waren auf einer Höhe, als dass sie sonst einen Schritt nach vorne gemacht hätten oder auch zurück. Fernando auf der 6, Lance auf der 7. Fernando war eben im Finish noch in einem heißen Duell mit George Russell. Ja, also Fernando beweist wieder, dass er auch, sag ich mal, mit ein bisschen Problemchen mit dem Auto gut umgehen kann. Hat sich auch lange an Checo Perez halten können, tatsächlich. Also über jeden Zweifel haben. Lance mit Platz 7, aber eigentlich auch endlich mal ein okayes Ergebnis, oder?
Ja, es ist, wie du sagst, es ist okay. Schauen wir mal, ob Fernando den Platz behält. Ansonsten ist 6-7 okay, aber mehr auch nicht, wenn man sich überlegt, wo Aston letztes Jahr war im Vergleich. Da ist man aufs Podium regelmäßig gefahren und davon ist man halt auch einfach meilenweit weg. Also da müsste jetzt vergleichsweise so viel passieren, da müssten so viele Fahrer ausfallen, dass die auf dem Podium eine Chance haben. Ah, eigentlich auch nicht der Anspruch, wo man war, weil wenn man sagt, dass man letztes Jahr das erste halbe Jahr regelmäßig aufs Podium gefahren ist, dann willst du halt auch irgendwann einmal ein Rennen gewinnen und davon sind die meilenweit weg.
Das auf jeden Fall. Ich würde eher sagen, ja, sie waren halt, sie haben overperformed letztes Jahr in der ersten Hälfte. Was, letztes Jahr? Oder ja, genau. Ja. In der ersten Hälfte. Ich glaube eher eben, ja, wir haben ja gescherzt, dass das Red Bull Design kannst du einmal kopieren, du musst es aber dann auch stetig anpassen, dass das nicht passiert ist und dass man wusste auch, dass sie ja in entwicklungstechnisch dann falsche Schritte gegangen sind. Sie sind jetzt da, wo sie ehrlich sind. Ich glaube, das sind die ehrlichen Plätze, auf denen sie das sind. Wenn du sagst, okay, mit Mercedes, eben, wir haben jetzt mit Lewis und Max zwei Ausfälle, die tendenziell vor ihnen gewesen wären im Endklassement.
Und George.
George auch, ja, mal. Weiß ich jetzt nicht, er hat zumindest ungefähr auf der Höhe mit Fernando Alonso gewesen jetzt. Man kann, glaube ich, wenn das jetzt so stehen bleibt mit der Platz 6 auch für Alonso, dann kann man da sehr zufrieden sein eigentlich und man holt sich Punkte und ja, sichert sich sowieso nach hinten ab, da besteht eh keine Gefahr, ob man jetzt wirklich irgendwen da vorne über 24 Rennen einen Platz vielleicht noch streitig machen kann, wage ich zu bezweifeln. Platz 8 ist auch jemand, der, würde ich persönlich sagen, sehr deutlich profitiert hat von den Ausfällen. Yuki Tsunoda im Racing Bull ist auch auf Platz 8 gestartet, hat einen sehr, sehr starken Samstag gehabt, hat ihn auch da Lob bekommen von Helmut Marko, der ja doch sehr kritisch mit den Fahrern ins Gericht gegangen ist in der letzten Woche, sagt, da muss bei Danny und bei Yuki mehr gehen, vor allem während dem Rennen. Das scheint sich Yuki zu Herzen so genommen zu haben. Konstant im Rennen in den Punkten gewesen. Kaum Fehler gemacht, hat sich nicht irgendwie von hinten da unter Druck setzen lassen. Und war eigentlich mit der Platzierung eigentlich A, verdient und zufrieden sein.
Ja, total. Yuki, war Yuki auch in Bahrain vor Danny, bis man ihn dann einfach mehr oder weniger grundlos vorbeilassen hat. Und hätte für mich Danny in 3 von 3 Rennen jetzt geschlagen. Also Yuki, ganz wichtige 4 Punkte auch geholt für die Racing Bulls.
Sehr wichtig. Vor allem, weil Haas ja dahinter lauert.
Genau. Und es stand jetzt, ich glaube, eher ist der Danny in Gefahr, weil der wird regelmäßig geschlagen. Und der Yuki beißt sich da fest ins Cockpit, würde ich sagen. Ich glaube, dass der Yuki da auch jetzt in der wichtigen, entscheidenden Phase für einen neuen Vertrag im Moment alles richtig macht. Das wird eher, also wenn der Liam Lawson nächstes Jahr ein Cockpit bekommen wird, und ich gehe stark davon aus, dass er das bekommen wird, wird er eher das Cockpit vom Danny Rick bekommen, gerade weil der Danny auch einfach die 35 plus ist und der Yuki da weit drunter ist.
Vor allem, es schaut halt, es ist halt nicht so, dass du sagst, er schlägt ihn knapp. Es ist jetzt keine Situation, nein, dass sie einen Platz voneinander getrennt sind und dann auch nur von ein paar Sekunden. Es sind eindeutige Ausmaße, die das eigentlich hat. Danny wirkt im Rennen nahezu chancenlos in dem Wagen.
Ja, da fehlt auch die Aggressivität, fehlt mir beim Danny. Da fehlt der Biss im Moment.
Ja, also es haut nicht hin. Es fehlt mir das, was er dann doch letzte Saison dann noch einige Male gezeigt hat. Ich kann mich erinnern, Mexiko etc. Ich weiß nicht, das Auto macht natürlich keine Riesensprünge, aber da muss doch ein bisschen mehr, zumindest glaube ich, Richtung Punkte gehen. Eben gerade, sage ich mal, in so einem Rennen, wenn zwei aus dem Spitzenfeld ausscheiden, da muss man dann da sein. Und Yuki war da und deswegen ist auch so ein Samstag, Quali-Samstag ganz, ganz wichtig, weil dann bist du schon mal in so einer Situation, dass du da vorne dann vielleicht mal ein bisschen mehr Platz hast. Und ja, also wenn da die, ich sag, es hängt viel da bei der Quali ab. Das ist auch sowas, was normalerweise Nico Hülkenberg ja von dem er profitiert, wenn du da mal weiter vorne bist und dann gibt's Probleme im vorderen Feld, bist natürlich der Erste, der aufschließen darf. Jetzt durch den George Russell-Ausfall punktet Haas in diesem Fall sogar doppelt. Nico auf der 9, Kevin auf der 10. Das ist natürlich eigentlich ein Traumergebnis, oder? Für die Amerikaner.
Ja, super. Ich bin wegen überhaupt nicht davon ausgegangen, dass der Haas irgendwas macht. Also, Haas, gefällt mir eigentlich ganz gut bisher. Sind jetzt so ein bisschen, ja, es ist halt schwierig zu sagen, best of the rest möchte ich jetzt nicht sagen von den letzten fünf Hinterbanklern da, weil sie mit den Racing Bulls jetzt gleich sind, weil der Yuki so brav war. Aber tendenziell würde ich sagen, ist der Haas schneller als die Racing Bulls. Also, und es funktioniert im Moment auch mit Hülkenberg und Magnussen. Die dürften echt für ihre Verhältnisse blendend miteinander auskommen. Also ja, du, solange es teamintern funktioniert, warum nicht? Die Frage ist jetzt, schafft man das, was man die letzten Jahre eigentlich immer versucht hat, und das Auto jetzt endlich mal weiterzuentwickeln, oder startet man wie oft ganz gut für die Verhältnisse in die Saison und schwächt dann ab, weil man dann wieder kein Geld hat. Das ist halt das, wo, glaube ich, der Günther auch ein bisschen immer am Verzweifeln war, weil dann einfach kein Geld mehr kommt und sie nicht weiterentwickeln können.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, ja. Das wird sich dann zeigen, weil aktuell ist zumindest, was Strategie angeht, was auch angesprochen Teamplay angeht, also es wird dann Nico auf den Mediums mal vorbeigelassen an Kevin, damit da nach vorne angegriffen werden kann, und es funktioniert, es scheint alles bisschen strukturierter und mit Sinn und Plan zu funktionieren, auch die Reifenstrategie natürlich. Er wirkt jetzt, sage ich mal, der Haas war ein Reifenfresser die letzten Jahre, und das Problem scheinen sie zumindest ansatzweise in den Griff bekommen zu haben, so dass sie konkurrenzfähig sind mit den anderen.
Ja.
Und ja, deswegen 9-10, deswegen, du musst da sein, das sind ja eben diese Fälle, bis zur letzten Runde da sein. Und so rutscht dann ein Kevin Magnussen noch in die Punkte, also weil eben ein George Russell ausfällt. Das ist halt das Wichtige, du musst mit beiden Autos da sein, und das bringt mich auch schon auf das nächste Gesprächsthema. Idealerweise geht man nämlich mit zwei Autos an den Start in der Formel 1, ist so üblich für alle, die neu sind in dieser Sportwelt. Deswegen werdet ihr euch vielleicht gewundert haben bei diesem Grand Prix, dass von einem Rennstall nur ein Auto unterwegs war, und das war nämlich Williams, in dem Alexander Albon gesessen ist, und zwar nicht mal in seinem eigenen Chassis, sondern in dem von seinem Teamkollegen Logan Sargeant. Denn am Freitag schon im ersten Training hat Alexander Albon einen Crash mit seinem Auto verursacht, weshalb man ihn in Logans Auto gesetzt hat und in Matty brodelt es schon. Ja. Denn das war natürlich ein ganz, ganz heißes Thema.
Also, sind wir uns ehrlich, wir schauen uns jetzt das Ergebnis an, hat er einen Punkt geholt? Nein. Total uninteressant. Irgendwas, meiner Meinung nach. Also, erstens mal, der Fehler liegt natürlich nicht an den Fahrern, liegt der Fehler am Alex, weil der hat sein Auto geschrottet.
Er wird die Entscheidung aber nicht getroffen
haben. Aber der hat die Entscheidung nicht getroffen. Es kann der Logan nichts dafür und der Alex kann nichts dafür. So, erstens mal fängt es da schon an, dass die Fabrik schon wieder, weiß ich nicht, das kennen wir seit Jahren bei dem Williams. Das war das Problem, was hat der Vorgänger,
Teamchef von Williams geheißen?
Eh schon wissen, ja.
Ihr wisst es Bescheid. Ihr könnt es auch googeln, Leute.
Aber er hat ja schon gesagt, dass es fehlt in dem ganzen...
Jost Capito.
Danke, der Jost Capito hat das ja gesagt, dass da in dieser ganzen Struktur, das ist alles veraltet und da geht nichts weiter und sie müssen die Fabrik einmal erneuern und da geht ja unheimlich viel Geld drauf, das kostet alles was. Und dann kannst du aber dein Auto wieder nicht weiterentwickeln und so weiter. Aber man dürfte dort solche massiven Probleme haben, dass man einfach für jedes Auto nur ein Chassis hat. Was ja, ganz ehrlich, ich meine, das kann schnell hinig sein. Jetzt kommst du nicht mal mit einem. Sie haben ja nicht einmal ein Ersatzteil mitgehabt. Weißt du? Ist ja nicht so, dass du sagst, okay, du reist nur mit pro Auto einem an. Sondern du hast einfach... nicht mal, das regt mich jetzt schon auf. und dann sagst du auch noch, der das Auto geschrottet hat, kriegt das Auto vom anderen. Ich verstehe, weil du hast diesen Punkt auch gehabt, sie haben das auch so begründet, die Chance auf einen Punkt ist mit Alex größer als mit Logan. Dann ist aber wirklich meine Frage, und die hatte auch, diese Frage ist auch bei Sky aufgekommen, warum gehst du mit Logan überhaupt in die Saison? Wenn du ihm nicht zutraust, dass er keinen Punkt holen kann, dann darfst du mit ihm nicht in die Saison gehen. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass du mit Logan in die Saison gehst.
Wie viele Fahrer gäbe es denn, die kein Auto haben, wo du sagst, da ist die Möglichkeit, dass sie einen Punkt holen? Das ist eigentlich auch eine Frage, oder? Ich meine, ist er der 20 best verfügbare Fahrer vielleicht?
Keine Ahnung, dann gibst du dem Mick die Chance. Weiß ich nicht, Potenzial ist auch beim Mick noch da, würde ich sagen. Wir haben, ganz ehrlich, Liam Lawson hat kein Cockpit gehabt, okay? Also,
der wird Red Bull jetzt nicht, den wird jetzt Racing Bulls nicht gehen lassen. Den holst du auch nicht.
Naja, aber vielleicht, aber da gibt es ja immer wieder dieses Dings, dann lass ihn doch für ein Jahr in den Williams reinsetzen, weißt? Dann, da wird sich schon irgendwas finden.
Ja. Na gut, das ist wieder ein anderes Thema. Aber ja, du hast den Punkt verstehe ich auch, weil wenn du sagst, okay, ich meine, ja, es ist halt wieder diese isolierte Situation. Wenn du jetzt ein Auto hättest, wenn jedes Team mit einem Auto fahren würde, dann würde Williams ja jederzeit sagen, wir nehmen Albon und nicht Logan. Und wenn du es in dieser isolierten Situation betrachtest, dann ist es auch verständlich, dass du Alex nimmst. Es ist natürlich, das fehlende Vertrauen in Logan muss natürlich schon auch für ihn wehtun, muss ich sagen.
Wie willst du ihn jetzt aufbauen? Ich meine, die ganze Zeit sagst du, weiß nicht, das ist immer betont worden, man vertraut ihm total und man gibt ihm das zweite Jahr. Aber das tust du ja eigentlich gar nicht, weil er hatte jetzt die Chance, sich zu beweisen und du hast ihm die Chance nicht mal gegeben. Das willst du jetzt erwarten, dass er jetzt auf einmal dann in Japan da voll auf 100% ist? Ich meine, wo ist seine Moral jetzt? Ich meine, du hast ihm ja voll weggenommen.
Das stimmt. Also, stimmt absolut, ja.
Es ist nicht aufgegangen, sie haben keinen Punkt geholt. Obwohl es die Ausfälle gegeben hat, obwohl die Chance da war, Punkte zu holen, war kein Punkt. Ja.
Ja, es ist das Wunder für Williams ausgeblieben oder zumindest auch so, dass man sagen kann, okay, es ist bestätigt sich ihre Entscheidung. Das wäre natürlich, glaube ich, würde die Situation etwas beruhigen, wenn Alex da Punkte holt. Ja, ist ausgeblieben und... auch ausgeblieben ist die große Kehrtwende bei zwei Rennstellen, nämlich bei Alpine und bei Sauber. Das ist ja wirklich, das ist ja Haas-Niveau von vor 2 Jahren.
Also ich weiß nicht, welches Team halt schlimmer ist. Ich meine,
sie betteln sich jedes Wochenende, was wirklich trauriger ist.
Also erstmal beim Pierre muss man, ich mag den Pierre, aber das Wochenende, ich weiß nicht, was los ist. Ich meine, der muss doch wissen, wo diese verdammte Sperrlinie ist. Einfach zweimal drüber. Einmal im Rennen und einmal in irgendeinem Training und wird abgestraft. Ich meine, ganz ehrlich, das muss er halt als Rennfahrer schon wissen, wann er jetzt nach links über die Sperrlinie bei der Boxenausfahrt fahren darf und wann nicht.
Fahrt ihr nicht das erste Mal in Melbourne, könnte man behaupten.
Ja, und wenn es die anderen schaffen, ohne Probleme. Also wenn es dir im Training passiert, okay, dann kriegst du es einmal mit, aber es darf doch nicht direkt wieder passieren, einen Tag später. Also, ich meine, dass beim Alpine, ich meine, also Hut ab, er ist trotzdem vor den beiden Sauber und vor seinem Teamkollegen, obwohl er die 10 Sekunden Zeitstrafe bekommen hat. Also, ja. Was soll man bei den Zauber sagen? Ich meine, die Box, die Stops, das gibt ja eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich meine, der schnelle Boxenstopp ist bei 3,8 gewesen. Ich meine, das ist ja...
Und das war, glaube ich, der, wo die Mutter dann quer über die Boxengasse gerollt ist. Das war ja kompletter, also 3 Rennen in Folge. Ich meine, ich verstehe beim ersten Mal, okay, da steht er 50 Sekunden in der Box beim ersten Rennen. Das passiert vielleicht, weißt du, ist vielleicht wer Neues. Sie haben gesagt, neue Teile haben sie da, neue Mutter, neuer Schlagbohrer. Das kann natürlich ungewohnt sein. Zweites Wochenende erneut und jetzt sind wir beim dritten Wochenende und die stehen wieder, beide, ewig in der Box. Ja. Beiden ist es passiert. Das heißt, einmal bei dem, einmal bei dem und dann bei beiden. Das ist, also, wenn die Audi-Leute werden da schon, die Liste wird immer länger, glaube ich, mit Leuten, die du da draus hast, sobald du da übernimmst.
Ich meine,
das ist ja ein komplett Versagen. Das ist, oder ist das einer, der da irgendwie alles verbockt? Das würde mich ja mal interessieren.
Nein, weil es immer...
Es sind immer andere Reifen und andere hinten, Teams, gell?
Ja? Es ist einmal vorne, einmal es ist einmal der Fahrer, einmal der Fahrer. Es ist wirklich, glaube ich, wurscht. Es funktioniert einfach nicht.
Und das ist... Komplett.
Ja, ich kann nicht mal sagen, bei den Fahrern läuft's nicht, weil...
Sie haben nicht wirklich eine Chance, es zu beweisen.
Schwer. Ja.
Ich meine, ja, das Auto und alles, es wirkt eher wie ein Team, das um einen Reset ein bisschen bettelt, muss ich sagen. Show ist jetzt doch auch schon, ja, ist kein Rookie mehr. Die große Wunder-Wuzi mit den Angriffen in die Punkte... Ist er nicht geworden. Valtteri, ja, dreht coole Werbespots, aber auf der Strecke ist er jetzt auch nicht einer, der jetzt irgendwie immer seinen jungen Teamkollegen da jetzt schlägt mit Routine.
Ja, allerdings ist der Sauber halt wirklich das. Ja, ich tue mir halt auch schwer. Ich sehe die kommen ja nicht einmal in einen Zweikampf mit anderen Teams. Das sind ja selbst von den anderen Teams weit weg.
Das stimmt schon. Wenn es 50 Sekunden in der Box stehst, dann ist wahrscheinlich. Ja. Hast mit den anderen Fahrern auch nicht so viel zu tun, außer es kommt so ein Alpine um die Ecke.
Ja, aber da muss man halt sagen, ich würde den Sauber stärker sehen als den Alpine, also Fahrer und Auto jetzt, wenn man sich das anschaut. Allerdings haben die eben diese grotten Boxenstops, dass sie jedes Mal in die Verlegenheit kommen, mit dem Alpine rumzufahren. Aber selbst da kommt es ja nicht zu Zweikämpfen, weil der Alpine halt ja auch so ein tolles Auto ist.
Ich mochte den Sky-Kommentar, dass der Alpine steht auf der Geraden mehr als er fährt. Das wirkt ja wirklich tragisch. Und ich finde, man weiß den Zustand von Alpine, also im Vergleich, wenn du die letzten 2 Jahre Formel 1 verfolgt hast und ich dir jetzt so sage, ja, der große Jubel bei Esteban Ocon, als er gerade noch in Q2 reingerutscht ist auf Platz 15, ist so ein Kontrast. Also wir reden davon einen, der war im letzten Jahr auf dem Podium. Und dann, jetzt war im dritten Rennen, ist ja nicht so, dass das jetzt einmal ein Ausrutscher war, im dritten Rennen, die wissen, wie schlecht dieses Auto ist. Und jetzt ist der Jubel groß, wenn sie im Q2 landen, auf letzten Platz gerade so, weil Danny Ricks Zeit, glaube ich, auch noch gestrichen worden ist. Also das sind Zustände, die sind wild.
Wie glaubst du, fühlt sich der Ottmar Safnauer? Der macht so 3 Kreuze daheim und ist froh.
Wie fühlt sich Oscar Piastri?
Oder Fernando Alonso?
Ich glaube, es war in Saudi-Arabien, wo Lance Stroll zu Fernando sagt, good not to be an Alpine.
Und beide lachen. Ja, ist einfach, ja, nein, ist, ja, kann man sagen, was man will. Und da hat der René recht, auch was er immer über Alpine sagt oder über Renault. Das funktioniert einfach nicht.
Ja, das ist so ein
Auf und Ab. Das funktioniert teamintern schon nicht. Und dass du deine Werke, dass du praktisch zwei Werke hast in zwei unterschiedlichen Ländern, trägt halt dazu auch bei, glaube ich, dass du einfach den Schritt nach vorne nicht machst.
Die Frage ist, wie lange schaut man sich's noch an und wann ist ein Reset zumindest entweder hinter den Kulissen oder vorne oder in erster Reihe schon
das passiert notwendig. Doch eh alle zwei Jahre.
Ja, das stimmt, aber scheinbar an den falschen Stellen.
Ich glaube nämlich auch, dass der Teamchef bei Alpine nicht das Problem war.
Das zeichnet sich ab, ja. Das stimmt. Gut, Leute, der große Preis von Australien und damit Mattis persönlicher Start in die Saison ist geschlagen.
Jetzt geht's los.
Übrigens, schön. Letztes Jahr war ja noch um 6 Uhr auch Start. Man hat ihn ja auch dieses Jahr, glaube ich, verschoben, wegen dem Stand der Sonne, da weil letztes Jahr doch auch sehr viel geblendet worden ist bei den Fahrern, hat man da ein bisschen verschoben. Und war die Zeitumstellung anders letztes Jahr? Ich weiß es gerade gar nicht.
Ich war vielleicht eine Woche, eine Stunde. Ja, vielleicht war
es. Ja, wobei, müsste sie da nicht noch früher sein. Moment, wir stellen die Uhren vor. Dann wäre es später. Oder?
Ja.
Okay, Leute, fragt mich sowas nicht. Ich lese es.
Ich weiß, ihr wart zu frühstücken.
Ja,
nein.
Ja.
Letztes Jahr? Nein.
Letztes Jahr?
Nein, letztes Jahr nicht.
Letztes Jahr oder nicht. Doch? Ich glaube, das
war keine Ahnung. Ja.
Egal, Leute, aber.
es war dieses Jahr schon sehr früh.
Es war dieses Jahr schon sehr früh und unsere Gehirne scheinen noch nicht so richtig zu funktionieren. Also das bittet ihr uns zu entschuldigen. Gehen wir lieber noch einmal das Endklassement durch, nämlich erstmalig seit langem wieder ohne Red Bull auf dem Podium. Carlos Sainz gewinnt im Ferrari vor Teamkollegen Charles Leclerc und Lando Norris holt sich Platz 3 und damit das erste Podium der Saison. Oscar Piastri auf der 4, knapp bei seinem Heimcompris am Podium vorbei. Sergio Perez macht einen Platz gut im Vergleich zur Startaufstellung, wird 5. Fernando Alonso zum Stand der Aufnahme 6. im Aston Martin. Möglicherweise könnte es noch eine Strafe geben gegen den Spanier. Lance Stroll auf der 7. Yuki Tsunoda auf einem sehr guten 8. Platz für die Racing Bulls holt die ersten Punkte für das Schwesterteam von Red Bull. Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen punkten sogar doppelt für Haas und damit auch Gleichstand unter Racing Bulls und Haas im Klassement. Alexander Albon auf der 11 im einzigen Williams in Logan's William. Danny Ricciardo weit weg, leider vom Teamkollegen Yuki Tsunoda auf der 12. Pierre Gasly mit 10 Strafsekunden, dann auf der 13, Valtteri Bottas 14, Gagneux Show 15, Esteban Ocon 16 und George Russell wird offiziell auf der 17 geführt, ist jedoch nicht ins Ziel gekommen nach einem schweren Crash in der letzten Runde. Lewis Hamilton, Max Verstappen, beide mit Problemen am Auto, einmal Bremse, einmal Antrieb und die sind nicht ins Ziel gekommen. Ja, das war's, der große Preis von Australien. Wenn ihr Feedback habt zu unserem Podcast oder immer am neuesten Stand sein wolltest, auch was unsere Tipps angeht, die dieses Wochenende katastrophal waren, dann könnt ihr gerne vorbeischauen auf Instagram @overtake_drf1podcast, auf Twitter @overtakecast und wenn ihr euch per Mail melden wollt, overtakef1@gmx.at. So, dann nächste Woche gibt es wieder eine reguläre Folge. Da werden wir dann News, Social Media etc. haben, je nachdem, was uns einfällt und auf was wir natürlich Lust haben. Wenn ihr auf irgendwas Bestimmtes Lust habt, könnt ihr euch eben bei den genannten Kanälen melden. Und die Woche drauf geht es dann gleich weiter nach Japan. Nochmal etwas früher aufstehen, aber diesmal dann zum Glück kein Rennstart um 5 Uhr. Und ja. Matti, hast du noch was? Mit Tipps müssen wir diesmal keiner abgeben.
Na, das machen wir nächste Woche.
Ich weiß nicht.
Legst dich jetzt nochmal hin?
Nein, ich gehe jetzt nachher ins Fitnesscenter.
Boah, brav.
Ja. Das Einzige, was ich mich gefragt habe, stimmt das Kommentar von Max, wo er darauf angesprochen wurde, was er machen würde, wenn das Team ihm das Cockpit wegnehmen würde.
Ja, also dass er, er hat es scheinbar in so einem Fanforum gesagt, dass er hat gesagt, er wäre schon im Flieger heim. Er wäre schon noch am selben Tag in den Flieger gestiegen und hat gesagt, das tue ich mir nicht an. Und dann hat er nochmal gesagt, ja, aber mit Lachen natürlich hat er gesagt, naja, wird das andere Auto auch noch crashen, dass keiner fährt. War, glaube ich, mit Spaß gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, wie das vonstatten gehen würde, wenn das irgendwer versuchen würde, wenn Max Verstappen. Dann hätte sich diese Situation, glaube ich, auch mit dem Teamchef von selbst geklärt. So, entweder so schnell ist der Teamchef nicht, kannst gar nicht schauen, dass der Teamchef weg ist, oder da sitzt Max am nächsten Wochenende schon im Mercedes.
Das wird auch nicht passieren. Aber
ich glaube, das würden sich nicht viele Rennställe erlauben, egal jetzt auch, wie der Unterschied ist. Mich würde interessieren, ob sie es bei Red Bull machen würden. Nicht, dass die nur keinen Ersatz-Chassis dabei hätten, aber mich würde interessieren, ob man Checo da tatsächlich, weil die besseren Siegchancen hat, Max. Also dieselbe Williams-Logik würde funktionieren, aber...
Sie würde funktionieren, ich glaube, sie würden es aber wirklich nur machen, wenn es WM-entscheidend wäre. Ansonsten würden sie es, glaube ich, nicht machen. Aber schon alleine aus dem Grund, weil, wie du schon sagst, sie hätten ein Chassis mit und ansonsten haben sie immer ein altes. Ich weiß ja auch nicht, warum der Williams kein altes hat.
Das ist ein guter
die
Punkt.
Haben die haben zumindest immer ein altes dabei. wie auch immer das passiert ist bei denen. Ich meine, da ist schon oft irgendwas nicht passiert. Ich meine, dieses Problem hatte die Claire ja auch oft. Damals. Aber da war sie, war ihr Ding, was gekauft hat. Also, ja, da ist schon lange alles schief. Naja, sonst nein, ich habe nichts.
Alles klar, hoffentlich wird es bald besser bei Williams. Und ja, nächste Woche wahrscheinlich noch nicht, aber was auf jeden Fall besser sein wird, ist die Overtake-Folge. Schlechter Übergang. Aber hoffentlich ist René dabei, also vielleicht für die René-Fans bessere Folge. Egal, bevor ich mich hier mit einem übermüdeten Kopf übermüdet um Kopf und Kragen rede, wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, bleibt brav, bis zum nächsten Mal und Matti in Renis Abwesenheit.
Wir wünschen euch alles Gute, keine Ahnung, ich hab's vergessen. Genug Benzin im Tank, sag ich jetzt aus.
Tschüssi.
Ciao.